Das wäre ein gespaltenes Verhalten und führt nicht zur Heiligkeit. Gott soll für uns immer gegenwärtig sein. Die Einheit mit Gott anstreben ist unser Ziel. Heute ist man übers Internet, Handy, mit vielen Menschen verbunden. Doch im Grunde ist man vereinsamt. So, und jetzt dürfen wir uns eine Frage stellen. Wie würde unser Alltag aussehen, wenn wir heilig wären? Wir haben zwar schon vorher gehört, wir sind schon heilig, aber wenn wir jetzt das ganz bewusst jetzt leben, wie würde da unser Alltag aussehen? Was müsste ich verändern? Was müsste ich weglassen? Was müsste ich dazu tun? Wie würde unser Alltag ausschauen? Aber die Heiligkeit eines anderen Menschen sieht anders aus als meine Heiligkeit. Es geht also darum, die eigene Heiligkeit zu entdecken, die Verschiedenheit wertzuschätzen und falsche Ideale zu entlarven. Jeder hat einen anderen Weg zu Gott, ich darf meinen gehen. Denken wir da an Maria und Martha. Niemand hilft mir. Die sitzt zu deinen Füßen und tut nichts. Und ich muss servieren und dich bedienen. Und was hat Jesus gesagt? Sie hat das Bessere gewählt. Einer ist mehr der Hörende, der Innerlichere, der andere ist mehr der Aktive. Wir dürfen uns nicht gegenseitig da jetzt ausspielen, sondern jeder hat seinen eigenen Weg der Heiligkeit und ich darf meinen gehen. Das heißt, ich soll in allen Bereichen eine Haltung des Glaubens haben. Trenne niemals Religion und Beruf. So, Selbstgerechtigkeit kann gut wirken, aber ohne Gott? Was bedeutet das? Es gibt Menschen, die sehr Gutes tun, aber nicht an Gott glauben. Jetzt werden Sie sagen, ja, es gibt so viele Menschen, die haben halt eine andere Religion, die glauben halt gar nicht an den Gott vielleicht, sind Atheisten, aber die sind so lieb und die tun so viel Gutes, das höre ich oft und oft. Aber wenn ich jetzt nicht an Gott glaube, dass er durch mich wirkt und mir diese Gnade gegeben hat, dass ich überhaupt das Charisma habe, das zu können, wem schreibe ich dann diese guten Werke zu? Na, mir selber. Das ist Hochmut und Egoismus par excellence. Wenn ich nicht an Gott glaube und mir selber diese guten Werke zuschreibe. Denn Jesus ist nicht etwas, sondern jemand. Und ihn erhalte ich sozusagen in der Taufgnade. Ich ziehe das weiße Kleid an, wie es bei Johannes heißt. Das ist aber auch ein Auftrag an uns. Was er in uns gelegt hat, sollen wir verwirklichen. Wir sollen umgewandelt in Christus sein. Übrigens, Freiheit, wo man sich alles offen lässt, ist Lähmung. Das muss man jetzt gut verstehen. Freiheit, wo ich mir alles offen lasse, ist Lähmung. Aber wenn ich mich in Freiheit binde, dann lebe ich, dann ist es lebendig. Das heißt, es ist meine Entscheidung. Da gibt es auch Menschen, die sagen, oh, der liebe Gott, ist eh so barmherzig, der wird es schon verzeihen. Ohne dass man zur Verzeihung geht, ohne dass man zur Versöhnung geht. Gott ist aber kein Kuschelbär und schon gar kein Waschlappen. Ich kann ihn nicht einfach so gebrauchen wie einen Waschlappen oder einen Kuschelbären. Wenn ich ihn brauche, nehme ich ihn, dann sitzt er in der Ecke, ich tue, was ich will und er ist eh so barmherzig und lieb. Nein, denn das Wort Gerechtigkeit bedeutet auch Liebe. Gott ist gerecht, er liebt uns und er will nicht, dass wir verloren gehen. Er will alle retten, ja. Und deshalb darf ich nicht auf seine Barmherzigkeit in dieser Sache so pochen, sondern ich muss wohl meines dazu tun. Am Anfang haben wir gehört, Gott wirkt keine Wunder außer uns, sondern nur mit uns. Er will uns dabei haben bei diesem Wunder der Heiligkeit. Können alle Menschen heilig werden? Ja. Doch wir, die schon getauft sind, dürfen mithelfen, dass es auch die anderen alle schaffen. Gibt es eine Bibelstelle, wo Jesus gesagt hat, ich habe auch noch andere Schafe, auch die muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören. Da liegt etwas darinnen, in diesem Werden. Da sind wir gefordert als Geburtshelfer. Auch sie muss ich führen, aber sie werden auf meine Stimme hören. Noch nicht. Jesus verwendet uns. Er lädt uns ein, mitzuhelfen, dass auch die anderen auf seine Stimme hören. Gott ist Liebe, sich verströmendes Gut. Er hat das Bedürfnis, sich fortzuschenken. In Hingabe, die Hingabe ist ihm wesenseigen. Sie gehört zu seiner Natur. Doch schauen wir uns nun diese Hingabe, dieses Wesen Gottes, diese Gegenwart Gottes in uns an. Das ist jetzt ganz wichtig, dass man da nichts missversteht. Gott ist in der Seele des Gerechten auf zwei sich ergänzende Weisen gegenwärtig. Wir bezeichnen sie als Allgegenwart und als Glaubensgegenwart. Die reinen Geister haben keinen Körper, der sie im Raum lokalisiert. Sie sind dort gegenwärtig, wo sie wirken. Unser Schutzengel, obgleich er körperlos ist, befindet sich in unserer Nähe, weil er uns beisteht und nach Art der Geister auf unsere Sinne und Geisteskräfte einwirkt. Reine Geister können an verschiedenen Orten gleichzeitig wirken, entsprechend der ihnen zugeteilten Macht. Gott, das unendliche Sein und der Schöpfer aller Dinge, muss durch dauerndes Wirken die Schöpfung im Dasein erhalten. Ja, das ist nicht so, dass er gesagt hat, es werde, sondern er sagt noch immer, es werde. Würde Gott sein Wirken, den fortwährenden Schöpfungsakt, auch nur einen Augenblick einstellen, so fiele das Geschöpf ins Nichts zurück. Jegliches Ding und Wesen wird durch Gottes machtvolles Wort geschaffen und im Dasein erhalten. Alles hat Bestand in ihm, sagt Paulus. Gott ist also durch seine wirkende Macht überall gegenwärtig. Diese Gegenwart seiner Macht, die seine tatsächliche, wesenhafte Gegenwart mit einschließt, wird mit dem Begriff Allgegenwart bezeichnet. Obwohl Gottes Allgegenwart für die gesamte Schöpfung gilt, ruft sie in den einzelnen Wesen eine jeweilig andere Wirkung hervor und lässt sie in unterschiedlichem Grad an Gottes Sein und Eigenschaft teilhaben. Der leblosen Schöpfung prägt sie eine ganz einfache, spurenhafte Ähnlichkeit ein. Er durchstreifte heilig die Heine, sagte Johannes von Kreuz. Dem Menschen verleiht sie eine wirkliche Ebenbildlichkeit mit Gott. Gottes Odem belebt den Lehm, den er mit seinen Händen geformt hat. Das größte Werk aber, das Gottes Allgegenwart schafft, ist die Gnade, also die Teilhabe an der göttlichen Natur. Die Verschiedenartigkeit der einzelnen Auswirkungen, angefangen bei der bloßen Spur Gottes in der Schöpfung bis hin zur Teilhabe an seiner Natur, ändert nichts an der Art der Allgegenwart. Diese bleibt trotz der verschiedenen Äußerungen die gleiche und kündet mehr oder weniger beredt von Gottes Macht. Gott ist also in der Seele des Gerechten wesenhaft gegenwärtig. Er verleiht das natürliche Sein und das übernatürliche Leben der Gnade. Er trägt uns, nicht etwa wie eine Mutter, die ihr Kind auf den Arm trägt. Gott durchdringt und umhüllt uns. Keine Faser unseres Seins, die er nicht erfüllte, keine Bewegung unserer Glieder und keine Regung unseres Geistes, die er nicht durchlebte. Er ist in uns und um uns. Er durchwaltet den verborgensten und tiefsten Seelengrund. Ja, Gott ist die Seele unserer Seele, das Leben unseres Lebens, die große Wirklichkeit, in die wir gleichsam eingetaucht sind und die alles, was wir sind und haben, mit ihrer tätigen Gegenwart und ihrer belebenden Kraft erfüllt. Denn in ihm sind wir, leben wir und bewegen wir uns. Und doch erklärt seine Allgegenwart noch nicht unsere Beziehung zu dem uns innewohnenden Gott. Diese lässt sich nur aus einer anderen Weise, seiner Glaubensgegenwart, erklären. Ja? Also noch einmal, Gott ist in allem, hält alles in Bewegung und Leben, die ganze Schöpfung, da zwar nur spurenhaft, aber in uns selber ebenbildlich. Was bedeutet eigentlich ebenbildlich? Wenn wir nach Gottes Abbild geschaffen sind. Gott ist Licht, Weisheit, Liebe, Kraft, Geist. So sind wir Geistwesen, beseelte Geistwesen, die jetzt in dieser Zeit, der Erdenzeit, der Weltzeit, einen Körper, einen materiellen Lehm, sozusagen, wie es genannt wird, haben. Und diese Ebenbildlichkeit ist Gottes Liebe, Gottes Weisheit, Gottes Kraft in uns. Da muss man vielleicht auch dazu sagen, dass wir bei der Erbsünde sozusagen ein zweites Ich gebildet haben, dieses Ego-Ich, ein zweites Selbst. Wir haben uns abgewandt, von Gott ganz durchdrungen zu sein und haben eine eigene Meinung sozusagen gebildet. Wir haben uns erlaubt, auf die Schlange zu hören durch Adam und Eva und wir glauben, Gut und Böse unterscheiden zu können. Und seither sehen wir leider in allem das Böse. Ganz wenige Menschen, die das Gute sehen. Wenn man von jemandem spricht, dann sagt man meistens, ja, aber was die? Der hat das und das da und so ist er. Aber wann sagt man das Gute? Ganz wenig. Leider. Also es war eine Lüge der Schlange, dass wir sein werden wie Gott. Die Gnade hervorgebracht von Gottes Allgegenwart schenkt uns die Teilhabe an der göttlichen Natur. Sie nimmt uns als Kinder Gottes in den Lebenskreislauf des Dreieinen Gottes hinein. Somit schafft die Gnade eine Beziehung zwischen der Seele und Gott, die verschieden ist von der Allgegenwart Gottes. Das heißt, durch die Glaubensgegenwart, durch die Gnade können wir jetzt, es ist uns bewusst, mit Gott in Beziehung treten. Das Wirken der göttlichen Allgegenwart erhält zwar die Seele im Dasein und bereichert sie, doch bleibt die Seele Gottes Gaben gegenüber passiv. Ja? Also in der Allgegenwart geschieht nur Gott zu uns. Aber in der Glaubensgegenwart geschieht Mensch zu Gott. Die Gnade hingegen verleiht der Seele die Kraft, auf das Einwirken Gottes zu reagieren, sich Gott zuzuwenden, ihn unmittelbar zu erkennen, so wie er sich erkennt, ihn zu lieben, wie er sich liebt, ja ihn als ihren Vater zu umarmen. Die Gnade begründet zwischen der Seele und Gott eine wechselseitige Beziehung der Freundschaft, ein Kindschaftsverhältnis. Also erst durch die Gnade der Taufe, die eingegossene Gnade des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, können wir aus der Allgegenwart in die Glaubensgegenwart kommen und mit Gott Beziehung haben. Durch die Allgegenwart ließ Gott sein Dasein und sein Wesen nur indirekt aufgrund seiner Werke erkennen. Ist die Seele aber durch die Gnade Kind Gottes geworden, enthüllt er ihr sein inneres, dreifaltiges Leben und lässt sie in einer wahren Annahme an Kindesstatt daran teilnehmen. Dieser neue, durch die Gnade geschaffenen Beziehung entspricht eine neue Weise göttlicher Gegenwart, die Glaubensgegenwart, weil Gott selbst zum Gegenstand der Erkenntnis und der Liebe geworden ist. Also dadurch, dass wir an Gott glauben dürfen, können wir auch mit ihm in Beziehung treten. Und mit ihm, so sagt die Teresa von Avila, sprechen wie mit einem Freund. Sie hat oft erklärt, dass sie einfach sitzt, nach innen schaut und ihm alles sagt, wie wenn sie mit einer guten Freundin oder einem guten Freund eben sprechen würde. Denn er wohnt in uns. So teilt Gott der Seele das Leben mit wie der Vater seinem Kind und gibt ihr mit seinem Leben Zutritt zu seinen Geheimnissen und zu seinem Reichtum. Kind Gottes geworden durch die Teilhabe am göttlichen Leben, kann der gerechtfertigte Mensch Gott als seinen Vater in seinem Inneren aufnehmen, kann zu ihm zurückkehren und ihn herzlich lieben wie ein Kind. Vor kurzem hat mich ein junges Mädchen angesprochen und hat gesagt, die Mama habe so mit ihr geschimpft, ihr Vater ist gestorben und sie redet immer mit diesem verstorbenen Vater. Und die Mutter habe sie sehr geschimpft. Sag ich, nein, du brauchst keine Angst haben. Wir können mit Gott reden, du kannst mit deinem Vater reden. Alles ist um uns, alle sind da, du brauchst keine Angst haben. Ah, sagt sie, ja, aber diese ewige Ruhe, ich soll ihn in Ruhe lassen. Sag ich, ja, diese ewige Ruhe, dieser ewige Friede bedeutet, dass der Mensch in seine Seele eingetreten ist und mit Gott vereint ist. Das ist die ewige Ruhe, das ist der ewige Friede. Aber aus dieser Ruhe, aus diesem Frieden können wir dann wirken, jetzt schon in diesem Leben. Das ist uns nicht nur für das Übernatürliche, für das göttliche Leben vorbehalten, für das ewige Leben. Jetzt schon können wir eintreten in unsere Seele und diesen Frieden mit Gott genießen und aus diesem Frieden heraus wirken. Gott durchwirkt zwar unser Sein als Urheber der natürlichen Ordnung, aber er gießt seine Gnade nur in den geistigen Teil der Seele ein, weil dieser allein zur Teilhabe an der göttlichen Natur befähigt ist. Dort schenkt sich Gott unmittelbar, dort berühren wir ihn. Mit Recht also erfährt der Christ die aktive Gegenwart des heiligenden Gottes in den Tiefen seiner selbst. Zuvor haben wir gelesen, und ihr seid der Tempel Gottes und der ist heilig. Wenn Gott in uns wohnt, ist es eine heiligende Gegenwart. Wir müssen nur in unsere Seele eintreten, nicht nur immer im Außen leben. Schauen, was all die anderen tun, machen, was all die anderen tun. Nein, geh in deine Kammer, schließ sie zu und bete, tritt ein in deine Seele. Zusammenfassend lässt sich also sagen, wenn Gott auch in unserem ganzen Sein wahrhaft gegenwärtig ist, wenn es im Dasein erhält, als die Seele unserer Seele, als das Leben unseres Lebens, so ist es dennoch richtig zu sagen, dass er im Seelengrund wohnt, als unser Gast und Freund. Durch die Vereinigung mit Jesus Christus werden wir in die heiligste Dreifaltigkeit an Kindesstatt aufgenommen. Wir gehören Christus und Christus gehört Gott. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Mit der eingegossenen Tugend durch die Gnade nehmen wir an der Erkenntnis- und Liebesfähigkeit des dreieinigen Gottes teil. Wir nehmen an der Erkenntnis- und Liebesfähigkeit des dreieinigen Gottes teil. Die Seele und ihre Kräfte können diese göttliche Gnade nur aufnehmen, wenn sie bereits natürliche Fähigkeiten des Erkennens und Liebens besitzt. Die Liebe, die in Gott ist, zeugt Leben und schenkt sich. Die übernatürliche Liebe in der Seele ist geschaffen und kehrt zu ihrem Ursprung zurück. Sie ist die Vaterliebe. Die Bibelstelle, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und diese Liebe Gottes ist unveränderlich und ewig. Doch die Gnade, die in uns gelegt ist, kann sich entfalten. Der Herr sagt, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf seinen Acker säte. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern. Sobald es aber hochgewachsen ist, ist es größer als die anderen Gewächse. Das heißt, diese Gnade in uns, diese Liebesfähigkeit des dreieinigen Gottes, das werden wir nicht gleich einfach so erfassen können, weil sie wird nur in den tiefsten Seelengrund eingegossen. Das heißt, wir müssen einmal tief in unsere Seele hineinsteigen, damit wir daran teilnehmen können und sie entfalten können. Da möchte ich auch etwas sagen zu fernöstlichen Meditationen. Da will der Mensch leer sein. Im christlichen Glauben will der Mensch voll sein, voll Gottes. Ja, nicht leer und nichts, sondern voll des Heiligen Geistes, voll der Liebe Gottes. Das ist ein großer Unterschied zwischen diesen Meditationen des fernen Ostens und des christlichen Glaubens. Wenn man im christlichen Glauben sozusagen meditiert, dieses Wort ist so ein allgemeines Wort, dann geht man eigentlich in das Innere seiner Seele und bittet Gott, dass er uns erfüllt mit seinem Heiligen Geist, damit er uns teilnehmen lässt an seiner Liebe, damit wir richtige Entscheidungen treffen und gute Menschen sind. Das ist ein totaler Unterschied. Eingesenkt in die menschliche Natur, durchdringt sie den ganzen Menschen, seine Kräfte und all sein Tun und Lassen. Alles erobernd, erfasst und beherrscht sie zunehmend, seine seelischen Vermögen, um sie von ihren egoistischen und ungeordneten Neigungen zu befreien. Das heißt, die Gnade hilft uns, aus dem Ego herauszugehen, aus diesen ungeordneten Neigungen herauszugehen. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn Menschen nie in die Versöhnung gehen, nie zurückkehren in Reue zu Gott und nur aus ihrem eigenen Wissen oder womöglich aus ihrem egoistischen Ich handeln, was da so passiert. Und wir sehen es vielleicht heute an der Welt, was so passiert. Ja, wenn man so in die Welt hineinschaut, kommt einem das Grauen. Eine Predigt eines bereits verstorbenen Priesters aus Altenburg, der ist vor kurzem erst verstorben, hat mich so berührt, die habe ich mir wirklich ein Leben lang gemerkt und ich hoffe, solange ich noch lebe. Und sie war sehr, sehr kurz. Er hat gesagt, wenn man in die Welt hineinschaut, kommt einem das Grauen. Wer wird das wieder gut machen? Die Politiker? Die Priester? Die Laien? Nein, nur einer kann es, Gott. Jetzt muss man sich aber vorstellen, dieser liebende, herrliche Gott möchte durch uns wirken. Wenn ich jetzt eine Handlung mache, ein Werk vollziehe und nicht in Verbindung bin mit diesem großen Gott, wie handle ich dann? Und wenn ich das aber tue und mir sage, dieser große Gott, diese Herrlichkeit, dem meine Seele so kostbar ist, der möchte jetzt durch mich wirken, wie werde ich mich da verhalten? Wir haben anscheinend vergessen, als Ebenbild Gottes zu leben. Wie herrlich sind wir? Welche Würde haben wir? Wir brauchen ja nicht unbedingt hier ansehen, uns durch böse Taten erzwingen, erkaufen, wie auch immer. Wir haben ja schon eine Würde als Kinder Gottes. Und zwar die größte Würde, die es überhaupt gibt. Die Herrlichkeit Gottes wohnt in uns und will durch uns wirken. Schon jetzt sei darauf hingewiesen, dass Gott am Anfang, wenn die Gnade mit dem Werk der Eroberung erst beginnt, vieles der Initiative und Tätigkeit des Menschen überlässt. Erst später beweist Gott seine Herrschaft, manchmal indem er seine Gegenwart kundtut. Dann übernimmt er selbst die Initiative und erwartet vom Christen als einzige Tätigkeit Gehorsam und Hingabe, bis dieser durch die Liebe verwandelt zum wirklichen Kind Gottes geworden ist. So jemand folgt dann nur noch den Anregungen des Heiligen Geistes, der in ihm lebt. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Töchter und Söhne Gottes. Das heißt, am Anfang lasst uns Gott noch ein bisschen aus und lasst uns noch ein bisschen unseren Dickkopf und Sturkopf, aber ganz vorsichtig zieht er uns an sich immer mehr und immer mehr, bis wir wirklich bereit sind, diese Herrlichkeit durch uns wirken zu lassen. Gott selbst hegt ja den innigsten Wunsch, mit uns eins zu werden. Er ist der Gott der Liebe. Er möchte sich verschenken. Darin besteht seine Freude. Und diese ist umso größer, je mehr er sich verschenken kann. Gottes unendliche Glückseligkeit hat ihren Ursprung in der vollkommenen Hingabe seiner selbst, da er das ewige Wort zeugt und den Heiligen Geist haucht. Seinen Geschöpfen kann Gott nichts Vollkommeneres schenken als die Gnade geschaffener Teilhabe an seiner eigenen Natur. Darum ist es Gottes größte Freude, seine Gnade auszugießen. Wie muss sich Gott also freuen, wenn er einen Menschen findet, der ihm volle Freiheit lässt und an dem er sich so verschwenden kann, wie es ihm gefällt. Wenn Gott einen Menschen findet, der ihm diese Freiheit schenkt, der sagt, dein Wille geschehe, wirke durch mich, mach, was du machen willst, auch wenn es weh tut. Ich weiß, du liebst mich, alles ist gut. Wenn Gott einen Menschen findet, wie freut er sich da? Und noch einmal, auch die Seligkeit im Himmel ist vom Grad unserer Vereinigung abhängig. Johannes von Kreuz sagt, dass jeder sein Gefäß mitbringt, mit dem er im Meer der Gottheit schöpft. Der Grad der einenden Liebe entscheidet über die Fassungskraft des Gefäßes und damit über die Kraft der Gottesschau und das Maß der ewigen Glückseligkeit. Seht, welchen Reichtum uns Gott geschenkt hat. Der Grad der Vereinigung ist im Himmel der Grad unserer Seligkeit. Und jetzt kommen wir noch zu einem Teil, noch ein kurzer Teil. Wenn Gott in uns ist und wenn er die Liebe ist, so kann er nicht anders sein, als dass wir die Brüder und Schwestern lieben. Darum ist unsere Menschenliebe das Maß der Gottesliebe. Das ist jetzt ein starkes Wort. Unsere Menschenliebe ist das Maß der Gottesliebe. Das muss man sich einmal vorstellen. Egal, ob wir diesen Menschen mögen oder nicht, ob er der Hilfe moralisch würdig ist oder nicht, die Liebe Christi kennt keine Grenzen. Sie hört nimmer auf. Sie schaudert nicht zurück vor Hässlichkeit und Schmutz. Er ist um der Sünden willen gekommen und um der Sünder willen und nicht um des Gerechten willen. Und wenn die Liebe Christi in uns lebt, wenn sie wirklich in uns lebt, dann machen wir es wie er und gehen den verlorenen Schafen nach. Die natürliche Liebe geht darauf aus, den geliebten Menschen für sich zu haben und möglichst ungeteilt zu besitzen. Sei es Eltern-Kind, Kind-Eltern, Partnerschaft, Ehen. Man will den anderen besitzen. Christus ist gekommen, um die verlorene Menschheit für den Vater zurückzugewinnen. Und wer mit seiner Liebe liebt, der will die Menschen für Gott und nicht für sich. Der will die Menschen für Gott und nicht für sich. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, die Menschen zu Gott zu führen. Das ist freilich zugleich der sicherste Weg, um sie auf ewig zu besitzen. Denn wenn wir sie zu Gott führen, sind wir ewig mit ihnen verbunden. Wenn wir einen Menschen in Gott geborgen haben, dann sind wir ja mit ihm und Gott eins. Während die Sucht zu erobern oft ja wohl früher oder später immer zum Verlust führt. Es gilt für die fremde Seele wie für die eigene und für jedes äußere Gut. Wer ängstlich darauf aus ist, zu gewinnen und zu bewahren, der verliert. Wer an Gott hingibt, der gewinnt. Das soll uns in unseren Beziehungen, in unseren Begegnungen mit jedem Menschen immer bewusster werden. Da weise ich wieder darauf hin, Beruf und Glaube nicht zu trennen. Denn wenn wir Menschen zu Gott führen, dann werden wir sie ewig besitzen, im ewigen Leben sozusagen vereint sein mit ihnen. Wenn wir uns nicht genieren und ganz unseren Glauben leben, wenn man zum Beispiel in einem Restaurant ist und doch vor dem Essen zumindest ein Kreuzzeichen macht, ohne sich zu genieren, wirklich zu Gott zu stehen, dann kann es schon einmal passieren, dass einen jemand anspricht und sagt, sind Sie auch gläubig? Ja, und so weiter. Und man kommt vielleicht in ein schönes Gespräch. Also wir dürfen nichts trennen, wir müssen immer mit diesem Gott in Verbindung sein. Dann werden wir Menschen für Gott gewinnen. Christus hat uns nicht als Waisenkinder zurückgelassen. Er hat seinen Geist gesandt, der uns alle Wahrheit lehrt. Er hat seine Kirche begründet, die von seinem Geist geleitet wird. Und hat in ihr seine Stellvertreter eingesetzt, durch deren Mund sein Geist in Menschenworten zu uns spricht. Er hat in ihr die Gläubigen zur Gemeinschaft verbunden und will, dass einer für den anderen einsteht. So sind wir nicht alleine gelassen. Und wo das Vertrauen auf die eigene Einsicht und selbst aus das eigene Gebet versagt, da hilft die Kraft des Gehorsams und die Kraft der Fürbitte. Das heißt, wir sind auch aufgerufen, einander in Fürbitte zu helfen. Einmal fragte mich ein Mann, warum sind die Israeliten das auserwählte Volk? Warum nicht alle? Warum macht Gott so einen Unterschied? Die Israeliten waren der Wahrheit ganz nahe. Deshalb die Israeliten, die ja auch wir sind. Aber genau aus diesem Grund haben wir auch eine große Verpflichtung. Wir sollen andere zum Glauben führen. So besagt Gotteskindschaft klein werden, aber auch zugleich groß werden. Denn wir müssen eucharistisch leben, dann bleiben wir in der Gnade. Eucharistisch leben heißt ganz von selbst aus der Enge des eigenen Lebens herausgehen und in die Weite des Christuslebens hineinwachsen. Wer den Herrn in seinem Haus aufsucht, wird ihn ja nicht immer nur mit sich selbst und seinen Angelegenheiten beschäftigen wollen. Er wird anfangen, sich für die Angelegenheiten des Herrn zu interessieren. Die Teilnahme am täglichen Opfer, an der täglichen heiligen Messe, zieht uns unwillkürlich in das liturgische Leben hinein. Die Gebete und die Gebräuche des Altardienstes führen uns im Kreislauf des Kirchenjahres die Heilsgeschichte immer wieder vor die Seele und lassen uns immer tiefer in ihren Sinn eindringen. Und die Opferhaltung und die Opferhandlung und das Opfer selbst prägt uns immer wieder. Den Angelpunkt der Weltgeschichte ist das Zentralgeheimnis unseres Glaubens. Das Geheimnis der Menschwerdung und Erlösung. Wer könnte mit empfänglichem Geist und Herzen den heiligen Opfer beiwohnen, ohne selbst von der Opfergesinnung erfasst zu werden, ohne von den Verlangen ergriffen zu werden, dass er selbst und sein kleines persönliches Leben hineingestellt werde in das große Werk des Erlösers? Wenn wir sehen, was Jesus für uns, für die Menschheit getan hat, kann es gar nicht anders sein, als dass wir selbst Verzeihende und Liebende werden, in diese Opferhaltung gehen, dass wir den Nachbar aushalten, den wir so gerne einmal schimpfen würden, oder das oder jenes, dass wir selbst eine Opferhaltung haben, ja, dass uns sogar das Leiden zur Freude wird, unbegreiflich. Aber wenn ich vielleicht aus Liebe zu Gott faste, jetzt sind wir in der Fastenzeit, das soll uns eigentlich Freude machen. Denn er hat uns so viel Liebe geschenkt, die wir nie zurückschenken können. Bei Jesus gibt es nur ein Ich, nämlich das Göttliche. Die zwei Naturen sind in einer Person verbunden, der Göttlichen. Die menschliche ist ganz und gar von der Göttlichen durchherrscht. Auch ich will dahin streben, dass mein Ich immer mehr zurücktritt hinter dem Göttlichen. Wir müssen uns immer mehr der tiefen Liebe bewusst werden, mit der Gott uns zu sich hinaufgehoben hat. Mit dieser Gnade, die er uns geschenkt hat, sind uns die göttlichen und sittlichen Tugenden gegeben, sowie die 7 Gaben des Heiligen Geistes und somit die Fähigkeit der Früchte des Heiligen Geistes. Die 8 Seligpreisungen oder Seligkeiten – können wir durch den Heiligen Geist verwirklichen. Wir sollen also auf den Geist Gottes in uns hören. Psalm 84: Ich will hören, was der Herr und Gott zu meiner Seele spricht. So, und zum Abschluss: Hier in dieser Welt gilt es, in täglicher Kleinarbeit alles zur Entfaltung zu bringen. Dies ist eine radikale Abwendung vom Ich und die radikale Hinwendung zu Gott. Da bleiben viele zurück und erreichen nie die Schwelle zu den Stufen des höheren geistlichen Lebens. Ja, die meisten Seelen befinden sich in Zurückgebliebenheit. Es genügt nicht, den Gipfel zu betrachten, sondern wir müssen ihn selbst erklimmen. Dazu gehört auch Abtötung in der Nahrung, der Kleidung und vor allem des Habenwollens. Gebet und Sammlung sowie geistliche Lesung sind notwendig. Es soll auch nicht nur eine Pflichterfüllung sein, sondern hingebende Liebe. Und unsere Arbeit genauso in Liebe erfüllt, führt uns immer höher an den Gipfel des Berges. Ein heiliger und liebender Mensch ist auch ein strahlend schöner Mensch. Danke.
Aha, ja, wir haben, glaube ich, jetzt jeden dritten Mittwoch.